Michael Jackson erschien diesmal pünktlich vor Gericht.
An arrest warrant for Mr. Jackson has
been issued. Den Justizbehörden gestellt.
Everybody wanted to meet Michael or be with Michael.
Hello, Wade. Today is your birthday. I love you. Goodbye.
Und ich glaube nach wie vor, dass Michael Jackson sowas nicht gemacht hat.
I want to be able to speak the truth as loud as I had to speak the lie for so long.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Und der hat sein Thema von einer Doku. Und diese Doku hat Christine Watti sich angeschaut.
Das stimmt. Erstmal hallo, genau, auch Julius Stucke. Ich habe gerade gedacht übrigens, dass dieses ganze Intro dieses Podcasts sich eigentlich sich selbst schon anhört, wie so eine HBO-Produktion nur für unser kleines Podcast-Studio.
Mag daran liegen, dass Teile natürlich auch aus dieser HBO-Dokumentation stammen, die, genau, wie gesagt, unser Thema uns für diese Sendung gibt.
Genau.
Leaving Neverland.
Oh Gott, wir haben es fast im Chor gesagt.
Auch das funktioniert. Genau, gibt es bislang aber nur in Amerika und in Großbritannien, glaube ich, auch zu sehen. Mhm. Du hast sie schon gesehen. Wir sind jetzt, lohnt vielleicht dazu zu sagen, im Lakonisch-Elegant-Studio am Donnerstag, dem 7. März. Da läuft auch gerade schon ein bisschen die Diskussion darüber, wie gehen wir um mit dem, was die Doku an neuen Missbrauchsvorwürfen, die man natürlich schon kennt, hervorbringt.
Gegen Michael Jackson.
Gegen Michael Jackson. Stimmt, den muss man natürlich auch dazu sagen. Diese Missbrauchsvorwürfe, die kennt man natürlich alle von vor Jahrzehnten schon. Es gab es alles schon mal und es ist ja auch in diesem Jahr schon 10 Jahre her, dass Michael Jackson gestorben ist. Aber jetzt ist es durch diese Doku wieder da.
Das ist wieder da und die Frage ist damit auch wieder da, was tut man denn jetzt eigentlich mit der Musik von Michael Jackson? Wie gesagt, es ist nur eine Doku, die in den USA für ganz, ganz große Aufregung gesorgt hat. Es gab eine Talkshow mit Oprah Winfrey direkt zwischen oder gleich, glaube ich, nach den beiden Teilen, die dann dort gesendet wurden auf HBO und viele Diskussionen wurden wieder aufgemacht, die eigentlich total oll sind. Ein Jahrzehnt, nachdem Michael Jackson ja gestorben ist und in Deutschland, ganz aktuell für diesen heutigen Donnerstag, wir wissen ja nie, wann ihr unseren Podcast eigentlich wirklich anhört, könnt ihr uns übrigens gerne mal schreiben an lakonischelegant@deutschlandradio.de, um die E-Mail-Adresse mal am Anfang des Podcasts zu sagen. Jedenfalls an diesem Donnerstag, an dem wir das Ganze hier produzieren, ist es so, dass es zum Beispiel heute im Deutschlandfunk Kultur eine Meldung gab, die Überschrift hatte, deutsche Radiosender spielen weiter Jackson-Songs und die kanadischen Radiosender zum Beispiel haben die aber schon gestrichen aus dem Programm. Also die Dokumentation hat so viel Kraft, nochmal diese ganze Frage, darf man jetzt die Musik noch hören oder nicht zu stellen, dass wir diese Frage einfach auch stellen.
Genau, und die Frage ja auch, ob man das quasi überhaupt wegdenken kann aus der Popmusik, aus der Popkultur oder ob das einfach da ist und sich eben auch nicht mehr rausstreichen lässt, egal was jetzt da an Vorwürfen auf dem Tisch liegt. Mhm. Die Vorwürfe, dafür muss man die Doku kennen. Ich habe sie nicht gesehen, du hast sie gesehen. Was bringt die da denn an Vorwürfen neu auf den Tisch?
Also die Vorwürfe, ich kenne nicht die ganze Michael Jackson Story en Detail, aber man kennt die teilweise schon, diese Vorwürfe. Es gibt zwei mutmaßliche Missbrauchsopfer, Wade Robson und Jimmy Safechuck. Und die beiden sind inzwischen natürlich erwachsene Männer, verheiratet und mit Kindern. Aber die erzählen in dieser Dokumentation ihre Geschichte, als sie kleine Jungs waren und Michael Jackson begegnet sind. Und die ganze Dokumentation ist angereichert mit viel Archivmaterial und auch mit vielen Stimmen der Familien der beiden Jungs. Ich gehe jetzt nicht total ins Detail, aber zur Erklärung, Wade Robson hat als kleiner Junge Michael Jackson deswegen kennengelernt, weil er bei einem Tanzwettbewerb gewonnen hat und der erste Preis war ein Meet and Greet mit dem Superstar Michael Jackson. Der Jimmy Safechuck wiederum spielte mit ihm in einem Pepsi-Werbespot zusammen und dadurch kamen also jeweils die Kontakte zustande. Daraus entspannen sich eine riesige, super innige Freundschaft und zwar nicht nur zwischen den Jungs jeweils, also die zu getrennten Zeiten voneinander mit Michael Jackson befreundet waren, sondern auch der gesamten Familien. Also diese Doku erzählt auch tatsächlich wirklich so eine Art große Liebes- und Nähegeschichten, Überwältigung wirklich von Seiten der Familien vor allem, dass sie mit diesem Superstar auf einmal so, so nah zusammen sein können. Die Faszination mit dieser absolut magisch überhöhten Person plötzlich im eigenen Wohnzimmer zu sitzen oder Anrufe auszutauschen oder Faxe hin und her zu schicken. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich die der beiden Jungs, die dann aber auch absolut super explizit und detailliert erzählen, wie es dann nach und nach zu sexuellen Übergriffen kam in diesen Nächten, in denen dann die Kinder alleine mit Michael Jackson jeweils im Schlafzimmer oder auf Reisen in irgendeinem Hotelzimmer verbrachten. und die Eltern, die immer in der Nähe auch irgendwie waren, weil wie gesagt, das so ganze Konstruktionen waren, die sich da gebildet haben, um Michael Jackson aus Nähe und Liebe und so weiter, davon aber nichts merkten.
Okay, also ziemlich schockierende Geschichten oder schockierende Details auch so, wie du das sagst. Ich habe von anderen immer gehört, es wäre keine reißerische Doku. Das war so ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist. Keine reißerische Geschichte. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber beim Sammeln dieser Töne, beim Gucken der Trailer schon so ein Gefühl bekommen, dass da sehr stark versucht wird, emotional Wirkung zu erzielen durch richtig bewusstes Geschichten erzählen. Ist das so gemacht? Ist das angelegt auf maximale emotionale, schockierende Wirkung?
Also ich würde nicht sagen, dass es maximal drauf angelegt ist, aber es ist natürlich eine Form, die, wenn wir in Deutschland an eine Dokumentation dieser Art denken würden, würde uns vielleicht einfallen, dass auf jeden Fall relativ wenig bis gar keine Musik darin stattfindet. Wir könnten uns vielleicht vorstellen, irgend so eine strenge Off-Stimme, die das vielleicht immer nochmal versucht einzuordnen oder beidseitig darzustellen. All das passiert in Leaving Neverland eher nicht. Es sind 4 Stunden, die da gesendet werden. Alle Gesprächsteilnehmer mit ihren Teilen der Geschichte sitzen immer im selben Setting. Und es ist so ein Paradebeispiel des US-amerikanischen Storytellings, dessen, warum wir alle auf diese ganzen Serien und so weiter stehen. Denn diese einzelnen Gesprächsparts sind so krass präzise und ruhig vorgetragen und dann immer an der richtigen Stelle um das Archivmaterial ergänzt, damit die Geschichte im Kopf wirklich zu einer Geschichte wird. Und die Musik tut natürlich echt ihr Übriges. Also eben das Gegenteil einer harten, schmucklosen, aufklärerischen Doku. Und natürlich ist es einseitig, das, was alle vorwerfen. Klar, es ist, der Fokus sind diese beiden Männer und ihre Familien, die eben aus ihren Perspektiven die Geschichte erzählen. Da fehlt die Gegenstimme. Die Gegenstimme, wer sollte die aber im Übrigen sein? Also Michael Jackson ist nicht mehr im Leben. Die Familie würde sicherlich sagen, so war das alles gar nicht. Man sieht aber zum Beispiel auch natürlich diese Ausschnitte der Gerichtsprozesse, die es ja gab, in denen Michael Jackson auch sich an die Welt wandt und gesagt hat, ich habe das alles nicht getan und so weiter. Man sieht auch den Freispruch, den er ja erhalten hat und so weiter. Also I don't know. Ich meine, dieses einseitig finde ich ein bisschen problematisch, aber klar, die Machart ist eindeutig darauf, also sie zielt zumindest darauf, sie ist auf eine ganz komische Art und Weise stimmungsvoll und ästhetisch und erzählt die Geschichten dieser beiden Männer.
Da sagt der Regisseur ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ihm geht es eben als Antwort auf dieses Einseitige, ihm geht es eben aber um diese Geschichte der beiden. Das war jetzt irgendwie der Punkt, die Geschichte zu erzählen. Das heißt, am Ende ist dann irgendwie die Frage, mit der man alleine gelassen wird, glauben oder nicht glauben.
Ja, absolut. Und ich habe überhaupt keine richtige Antwort darauf. Ich kann alles, was ich gesehen habe, finde ich mindestens bedenkenswert. Und ich kann das so, wie es mir da erzählt wurde in dieser Doku, total nachvollziehen. Die Geschichten sind stimmig. Ich kann mir vorstellen, dass es stimmt, dass dieser Missbrauch so geschehen ist, dass die erwachsenen Männer aus der heutigen Sicht sagen, das war a natural thing, irgendwas, was sich so ergeben musste. Es gab keine Gewalt, sondern irgendwie ein ganz krasses, kaputtes, schlimmstes Abhängigkeitsverhältnis zwischen diesem erwachsenen Superstar und diesen Kindern, die sich aber so aufgehoben oder angenommen oder mit Liebe überschüttet gefühlt haben damals, dass sie dann jeweils, wenn sie übrigens nach einem Jahr ausgetauscht wurden, komplett heartbroken und völlig am Ende waren und wirklich abhängig von dieser Nähe, die da erzeugt wurde. Ich kann es mir vorstellen, dass es so gewesen sein könnte.
Kannst aber jetzt glauben oder nicht glauben, auch nicht beantworten.
Nee, natürlich nicht. Ja. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, klar, dass die Kritiker recht haben und sagen, das ist eine komische Geldmaschine und warum haben die denn früher nichts gesagt und so weiter. Aber die ist sensibler und ausführlicher, als man vielleicht glaubt, wenn man sich vorstellt, da will einfach nur jetzt jemand den schnellen Dollar damit einheimsen.
Also das zumindest ein kurzer Blick auf diese Doku, die das alles auslöst und die uns ja zu der Frage gebracht hat, was bedeutet das denn jetzt für sein musikalisches Erbe?
Und dann haben wir in diesem Internet natürlich gesucht auf die Antwort, die wir euch hier in einer kleinen Schmuckschatulle mitbringen wollten. Leider haben wir sie nicht gefunden, aber wir sind natürlich auf ganz, ganz viele Leute gestoßen, gerade aus dem ganz weiteren US-amerikanischen Musikjournalistenbereich, die ganz schnell natürlich angefangen haben, irgendwie das Internet vollzuschreiben und dann natürlich Meinungen dazu zu entwickeln. Weil, wie gesagt, wir reden nicht über ein neues Urteil, sondern über eine Dokumentation. Und aufgefallen ist uns ein Typ namens Carl Wilson. Der schreibt für Slate, das ist ein US-amerikanisches Popkultur-Musikportal. Und dessen Text hatte die schöne Überschrift It's too late to cancel Michael Jackson. Also eigentlich die Antwort auf die Frage, Also er sagt quasi, man kann ihn nicht mehr canceln, den kriegt man nicht mehr raus. Und deswegen haben wir uns, wir würden ja immer ganz gerne direkt vor Ort sein, wo Kultur passiert in diesem Podcast, aber wir haben es nicht nach Amerika geschafft. Aber wir besitzen Telefone und Aufnahmegeräte. Und so fragten wir also Carl Wilson, der zu diesem Zeitpunkt in Toronto war, wie fand er denn als allererstes mal die Doku? Was hat die mit ihm gemacht?
I think that given the decades of talk about this,
ich denke, angesichts der Jahrzehnte, in denen schon über dieses Thema geredet wurde, auch angesichts der vorangegangenen Gerichtsverfahren und auch dieser Zirkusatmosphäre, die diese Anschuldigungen immer umgeben hat, als Michael Jackson noch gelebt hat, da ist es meines Erachtens das Effektivste an dieser Dokumentation, dass wir fast 4 Stunden lang diesen mutmaßlichen Missbrauchsüberlebenden wirklich zuhören und die ihre Geschichte dann so einfach und direkt wie möglich erzählen. Das war mit den bisherigen Berichten so nie möglich. Es gab immer Ablenkungen, es gab immer Elemente, die einen von den eigentlichen Stories der mutmaßlichen Opfer weggeführt haben. Aber dieser Film jetzt sorgt dafür, dass man sich als Zuschauer wirklich hinsetzt und wirklich zuhört, dass man hört, was das für Geschichten sind, und der Film überlässt dem Zuschauer dann die Interpretationsfreiheit. Das verändert diese Debatte über Michael Jackson grundlegend.
And I think that that really transforms this conversation around Michael Jackson. I think.
Ja, das sagte also Carl Wilson, dass das wirklich so seine Wahrnehmung verändert hat. Ich habe ihn dann gefragt, ob denn eigentlich die Diskussionen aus seiner musikjournalistischen Sicht, wie bedeutsam die eigentlich sind, denn wir haben die immer mal wieder geführt, zumindest immer in dem Punkt, wo es Anschuldigungen gab, die dann nicht bewiesen werden konnten und Verfahren gab und so weiter, Gerichtsverfahren gegen Michael Jackson. Und das hat mich interessiert, ihn zu fragen, warum denn eigentlich jetzt, ist sie jetzt bedeutsamer als früher?
Well, I think that for one thing, these stories being told in this moment, when there's been so much more conversation than usual in the past few years about various forms of sexual abuse and assault, and about the need to listen to victims and to believe victims, I think that prepares some different ground. And then the other thing is that, you know, it's a decade since Michael Jackson died.
Ja, also das kann ich nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst übersetzen. Also zum einen ist es eben so, dass die Geschichten jetzt erzählt werden in einer Zeit, in der es viel mehr Gespräche gibt über sexuellen Missbrauch und sexuelle Übergriffe, dass jetzt die Diskussion deshalb allein schon anders stattfindet. Und klar, es ist ein Jahrzehnt her, dass Michael Jackson gestorben ist. Carl Wilson sagte dann noch ganz schön, er hofft, dass wir in der Lage sind, die Dinge gleichzeitig auszuhalten. Also die globalen Einflüsse, die Bedeutung auf popmusikalischer Ebene von Michael Jackson, über die so viel nach seinem Tod geredet wurde. Und auch die Situation, die vielleicht auch eben Michael Jacksons Leben ausmachte. Und er sagte dann den schönen Satz, dass er, wie gesagt, hofft, dass wir das jetzt gleichzeitig aushalten können. Und mit dem Konflikt, die dieses beides erzeugt, natürlich, wenn es aufeinander trifft, die Magie dieses Superstars und sein absoluter Abgrund, dass wir damit dann auch umgehen können. Und mir fiel auf, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in dieser ganzen Diskussion, vor allem in den USA um Michael Jackson, dass natürlich logischerweise auch rassistische Anteile der Dokumentation, die da sein könnten, besprochen wurde. Also es gab auch Stimmen, die darauf hinwiesen, jetzt wird der Mythos Michael Jackson zerstört nach seinem Tod, und zwar ausschließlich von Weißen in dieser Dokumentation.
Ja. Auch im Fall R. Kelly gibt es ja auch Diskussionen, wie jetzt irgendwie da sich dann Sachen vermischen. Ja, also wie sich da im Prinzip diese Vorwürfe mit sowieso vielleicht bestehenden rassistischen Vorurteilen vermischen, sozusagen in so einer Diskussion.
Ja, und deswegen wollte ich auch Carl Wilson nochmal fragen, weil er natürlich die Diskussion von vor Ort nochmal ein bisschen besser im Moment kennt und einschätzen kann. Und bevor wir dann auf diese große Frage kommen, hören wir jetzt am Ende noch Michael Jackson oder nicht, wollte ich eben wissen, genau diese Diskussionen rund um die der Aufarbeitung von Michael Jacksons Leben und Rassismus, wie gehört es im Moment in der Diskussion zusammen, die er so wahrnimmt?
I think that whenever you talk about a black man and black masculinity and sexuality.
Ich denke, immer wenn man in der amerikanischen Kultur über einen schwarzen Mann, schwarze Maskulinität und Sexualität spricht, dann kann man das Thema Hautfarbe nicht vermeiden. Ich werfe den Filmemachern jetzt nicht vor, dass sie das Thema nicht stärker angesprochen haben, weil ich glaube, dass es außerhalb ihrer Aufgabenstellung lag. Aber ich glaube, dass es bei der Rezeption des Films wichtig ist, diesen Aspekt nicht außer Acht zu lassen. Denn einer der Gründe dafür, dass so viele Leute diese Geschichten über Jackson so vehement verneint haben, über ihre eigene Anteilnahme an seiner Musik und seiner Persönlichkeit hinaus, ist eben, dass die USA so eine schreckliche Geschichte haben, in der immer wieder zu Unrecht Anschuldigungen sexueller Gewalt gegenüber schwarzen Männern erhoben worden sind. Besonders in der schwarzen Community war das sicherlich ein ausschlaggebender Faktor dafür, dass die Leute weniger bereit waren, diesen Anschuldigungen gegenüber Jackson zu glauben. Wie Michael Jackson selber, der ja zweifellos ein kompliziertes Verhältnis zur Sexualität hatte, mit seinen Erfahrungen als ehemaliger Kinderstar umging, wissen wir nicht. Aber er war ja jemand, der schon vom Publikum sehr früh in der Pubertät sexualisiert worden war und der all das erlebt hat, was man im Showbusiness so erlebt, also auch unangemessene und sehr frühzeitige öffentliche sexuelle Zurschaustellung.
In sort of inappropriately early and public sexual exposure. We don't know how he mediated all of that, but one of the ways that he presented to the public.
Aber eine Form des Umgangs, die er auch selber in der Öffentlichkeit präsentierte, war die, sich selber zu entsexualisieren, sich selbst als diese Peter Pan-Figur darzustellen. In gewisser Weise entfernte ihn das aus dem Kontext der Hautfarbe in den USA und aus dem Bereich der Sexualität. Das mag mit ein Grund dafür gewesen sein, warum er das gemacht hat. Und es war auch etwas, das die Leute in Bezug auf diese Anschuldigungen verwirrt hat, denn er passte einfach nicht in die vorhandenen Muster. Was die Boulevardmedien damals dann mit ihm gemacht haben, war, ihn, eben weil er sich außerhalb der üblichen Kategorien befand, in eine weitere sehr amerikanische Kategorisierung zu pressen, nämlich in die der Freakshow, die Zirkusvariante. Er gab dieser Version auch noch selber Stoff, mit seinen Kostümen und den Leidenschaften und schließlich auch mit den Veränderungen seines Gesichts. Das hat ihn einerseits entsexualisiert in der Öffentlichkeit, aber andererseits hat es ihn auch entmenschlicht.
Desexualized, but it also dehumanized him in the public.
Let's come to the central question. So what?
Kommen wir zur zentralen Frage. Was tun wir denn jetzt mit dem musikalischen Erbe von Michael Jackson? Ich meine, wir können ihn schwer ausradieren oder rausschneiden, wie wir es mit Kevin Spacey in seinen Filmen getan haben.
History, like we tried to erase Kevin Spacey from his movies.
I think there's sort of two levels to it. You know, on one level,
ich glaube, es gibt da zwei Ebenen. Auf der einen ist es eine persönliche Entscheidung. Es ist anders als jetzt bei Kevin Spacey oder bei dem amerikanischen R&B-Star R. Kelly. Wenn derjenige noch lebt und noch zur Rechenschaft gezogen werden muss, für die Dinge, die da passiert sind oder auch nicht, dann könnte man argumentieren, dass es jetzt eine Verantwortung gibt, diesen Künstler nicht weiter materiell zu unterstützen oder seine Karriere zu fördern, wenn es denn ernsthafte Anschuldigungen gibt, mit denen man sich erstmal befassen muss und dann Gerechtigkeit walten lassen sollte. Aber wenn die Person bereits verstorben ist, ist das meines Erachtens etwas anderes. Denn die Gerechtigkeit kann jetzt nicht mehr rückwirkend zur Geltung kommen. Also müssen wir jeweils persönlich entscheiden, wie unsere Beziehung zu diesem Künstler ist, ob wir uns dessen Kunst noch weiter ansehen wollen oder nach wie viel Zeit wir wieder dazu zurückkehren wollen.
Das finde ich auch einen interessanten Punkt, den Carl Wilson macht, dass es eben schon eine Rolle spielt, ob wir irgendwie Vorwürfe haben gegen jemanden, der noch am Leben ist oder gegen jemanden, eben der vor 10 Jahren schon gestorben ist.
Und er macht nicht nur die Unterscheidung, sondern eben das Persönliche und das Öffentliche. Das Persönliche haben wir gerade gehört, muss man natürlich selber überlegen, was kann man aushalten und was möchte man wann wie hören. Oder was ja auch schön ist, es gibt vielleicht eine Zeit, in der man wieder zurückkehrt zu jemandem. Und über das Öffentliche haben wir aber auch gesprochen.
Publicly, I think it makes sense to kind of declare a.
Öffentlich ergibt es meiner Ansicht nach durchaus Sinn, zumindest zeitlich begrenzt eine Art Moratorium zu verhängen, auch um eine gewisse Sensibilität zu zeigen. Das gilt für Dinge, die für die Betroffenen traumatisch oder schwierig sein könnten, wenn sie sich damit konfrontiert sehen, zum Beispiel wenn sie einkaufen gehen und dann im Hintergrund Musik von Michael Jackson läuft. Wir wissen ja nicht, was die jeweils anderen für Erfahrungen gemacht haben und deshalb gibt es hier ein starkes Argument dafür, Sensibilität im Umgang damit zu zeigen. Aber wie bei vielen anderen berühmten Persönlichkeiten der Vergangenheit, wissen wir, dass sie nicht alle gute Menschen waren und teils heftige Geschichten hatten. Diese Personen werden auf lange Sicht irgendwann auch Geschichte werden. Man kann sie nicht ausradieren und man muss dann vielleicht ihre Kunst eben auch von der Persönlichkeit trennen. Die Menschen streiten sich ja immer wieder darüber, ob man die Kunst getrennt vom Künstler sehen kann. Ich denke, dass das nicht immer möglich ist. Aber man kann sich auch nicht vorstellen, dass diese Personen nun ganz das eine oder das andere sind. Ich finde in den meisten Fällen die Vorstellung einfach falsch, dass die Arbeit eines Künstlers, der etwas Schlechtes getan hat, dann automatisch von dieser schlechten Sache infiziert ist. Dass jeder, der ein Verbrechen begangen hat, dann auf dieses Verbrechen reduziert wird und nicht auch all die menschlichen Widersprüche und guten und schlechten Anteile enthält, die die Menschen nun mal in sich haben. Es gibt natürlich einige Persönlichkeiten, bei denen es sehr, sehr schwer wird, die Bereiche zu trennen. Aber in den meisten Fällen bedeutet es, unser Gespür für Menschlichkeit zu bewahren, indem wir verstehen, dass Leute Großartiges leisten können und ebenfalls schreckliche Dinge tun können. Wir sollten erwachsen genug sein, diese beiden Gedanken gleichzeitig aushalten zu können. People can do great work and also do terrible things and being mature enough to be able to hold
those thoughts in our minds at the same time. Sagt Carl Wilson. Jetzt haben wir ganz viel Carl Wilson gehört, wobei natürlich eigentlich nicht nur, weil wir haben ja auch die deutsche Stimme da drüber gehört.
Richtig, und wir haben das große Vergnügen, dass die deutsche Stimme von Carl Wilson heute hier bei uns im Studio ist, in Lakonisch Elegant. Herzlich willkommen, Sandro Schröder.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Du bist ja gar nicht nur die deutsche Stimme von Carl Wilson, sondern du hast auch vor allem den Artikel von Slate, also von Carl Wilson, in die Runde geworfen. Hast du eigentlich zu dieser Sache, nachdem du jetzt auch alles nochmal schön gesprochen hast, auch eine persönliche Haltung, also wegwerfen oder anhören, Michael Jackson?
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin bei Michael Jackson schon ziemlich lange in diesem Lager. Eigentlich geht das gar nicht mehr. Also ich habe irgendwie schon immer für mich gesagt, ich kann das nicht vereinen. Ich kann nicht die Musik gut finden und alles andere ausklammern und sagen, irgendwie all das, was bei Michael Jackson passiert ist, was die Vorwürfe waren und ich glaube da den Opfern ehrlich gesagt viel mehr, das kann ich nicht ausklammern. Und für mich war die Musik dadurch immer infiziert. Zeitgleich fand ich aber diesen Text von Slate so toll, weil der sich vielleicht nicht so einfach macht wie ich, sondern sagt, es ist halt eben auch ein bisschen bequem zu sagen, okay, dann verhaften wir die Musik mit der Person. Also für mich war es jetzt im Prinzip relativ einfach, weil ich schon längere Zeit gesagt habe, Michael Jackson ist halt nicht mehr okay.
Bevor du gehst, Sandro Schröder, haben wir hier noch was für dich.
I'll look forward to meeting German Carl. So nice to talk to you and I'll get that file to you right away.
Dann muss ich ihm heute Abend auf Twitter schreiben, dass ich the German Carl
bin. Du bist the German Carl, genau. Gut, okay, also eindeutige Position. Hast du eigentlich schon irgendeine Position, Julius Stucke, in Sachen Michael Jackson wegwerfen oder nicht, bevor wir gleich auf eine sehr eindeutige treffen?
Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich eigentlich eine Position äußern will, zu wegwerfen oder nicht wegwerfen, weil ich also musikalisch einfach auch sagen würde, ich kann das musikalisch nicht wegwerfen. So, das ist dann fast so, als würde man sagen, so, wir können jetzt auch nicht irgendwie Mozart rausstreichen. Das geht irgendwie einfach nicht mehr, weil so viel darauf aufbaut und so viel damit zu tun hat, dass man so. Das ist die eine Sache. Die andere ist natürlich die, was Sandro auch gerade gesagt hat, dass man es aber trotzdem mit einem anderen Ohr hört und jetzt vielleicht nicht als nächstes nach Hause geht und sagt, ey, ich lege das Best-of-Michael-Album nochmal auf. So vielleicht nicht, ja. Aber irgendwann wird man dann rein musikalisch natürlich die Sachen, oder würde ich rein musikalisch die Sachen dann schon wieder hören.
Okay, aber erstmal weiter in der Story.
Genau, wir sind ja hier aber nicht der Justizposten.
Das ist schon den ganzen Tag.
Das geht schon den ganzen Tag so. Es ist nicht möglich, Justizpodcast mal eben so zu sagen. Man landet immer. Für mich ist es nicht Justizpodcast. Sondern wir sind der Kulturpodcast. Da fällt es leichter, da ist das D sofort da. Also sprich, wir können und wollen irgendwie an dieser Stelle auch nicht diese Frage beantworten. War es das jetzt? War das richtig mit den Vorwürfen oder hat man doch seine Zweifel daran? Wenn man sich aber eben auf den Weg macht und sucht nach Gesprächspartnern, dann findet man eben auch ganz viele unterschiedliche interessante Aspekte. Und wir wollten zum Beispiel auch was hören von deutschen Produzenten von Shows, von Musicals. Da gibt es zum Beispiel Beat It, ist so eine Michael Jackson Show. Gar nicht, um die jetzt zu fragen, stellt ihr das jetzt alles ein, aber einfach mal um zu fragen, denkt ihr da jetzt drüber nach? Fangt ihr jetzt an, irgendwie euch die Frage zu stellen, so, ist das irgendwie, haben wir Bauchschmerzen? Müssen wir da irgendwie vielleicht noch was dazustellen? Machen wir mal eine Pause, ob es überhaupt diesen Gedanken gibt oder nicht? Und bin dabei über einen Gesprächspartner quasi gestolpert, der diese Beat It Show berät und der Michael Jackson auch persönlich kannte, auch 16 Mal getroffen hat insgesamt. Das ist Alex Gernand, der war früher mal Bravo-Reporter und Bravo-Redakteur und Chefredakteur dann später und war halt ganz viel unterwegs, um Stars zu treffen, auch Michael Jackson. Und ich finde es deshalb interessant, weil der einer von diesen Stimmen ist und von denen gibt es ja heute auch noch sehr, sehr viele, die sagen, nein, bis heute ist es eine Glaubensfrage. Ich glaube das nicht. Das ist natürlich jetzt auch juristisch irgendwie kein Beleg, ja, aber der eben bis heute sagt, ich habe dieses Gefühl nicht, ich habe Zweifel und ich finde diese zweifelnde Stimme, die sollte man in der Diskussion dann auch mal hören. Also Alex Gernand, ja, über seine Sicht auf Michael Jackson.
Wir haben uns gekannt und wir haben ein Vertrauensverhältnis aufbauen können, zumal er auch bei jedem Treffen, zu dem ich ihm dann die neuesten Bravos mitgebracht habe, wollte er, dass ich die Artikel über ihn Wort für Wort übersetze. Muss man natürlich dazu sagen, Bravo ist ein Fanmagazin. Er wusste natürlich A, eine große Auflage damals und B, er spricht zu seinen Fans.
Wenn Sie dann mit all diesen persönlichen Treffen und der bei Ihnen hörbaren Begeisterung halt auch für den Menschen Michael Jackson, wenn Sie dann damals schon diese ersten Geschichten, die ersten Missbrauchsvorwürfe wahrgenommen haben, jetzt durch die Doku quasi die alten Vorwürfe neu aufgerollt werden. Was löst das in Ihnen aus?
Diese Vorwürfe, die gibt es immer wieder. Im allerersten Fall ging es um Erpressung. Da hat der Vater des Jungen damals, wollte Geld von Michael Jackson. Das hat er ihm nicht gezahlt. Im zweiten Fall, Gavin Arviso, das war der Fall, in dem Michael Jackson in allen Punkten freigesprochen wurde 2005, hat der Junge nach dem Prozess auch zugegeben, dass es erfunden war. Also ich denke, da geht es hier um Geltungsdrang. Es geht wahrscheinlich um Geldmacherei. Die behaupten zwar, sie haben kein Geld vom Produzenten bekommen, aber das glaube ich persönlich nicht. Und ich glaube nach wie vor, dass Michael Jackson sowas nicht gemacht hat.
Haben Sie diese neue Dokumentation gesehen?
Ich habe die neue Dokumentation in Teilen gesehen.
Leute, die das gesehen haben, haben gesagt, sie fanden es sehr glaubwürdig, sie fanden es nachvollziehbar und schmerzlich anzuschauen. Das ging Ihnen nicht so.
Wade Robson war bei der Trauerfeier von Michael Jackson. Er war bei einer Tribute-Show und hat zusammen mit Janet Jackson getanzt. Er hat 2005 pro Michael Jackson ausgesagt bei dem Prozess, er stand unter Eid. Er hätte also quasi einen Meineid geleistet, ja. Und jetzt plötzlich kommen diese Geschichten. Und er kann ja alles erzählen. Keiner kann ihm mehr widersprechen. Michael Jackson ist tot, ja. Und von daher finde ich, sollte man das alles sehr, sehr kritisch beäugen, ja. Und die ganze Dokumentation ist doch sehr einseitig. Man hat auch niemand von der Jackson-Familie Kontakte zum Beispiel mit den Vorwürfen konfrontiert. Und hat ja sehr viele junge Freunde gehabt. Dazu zählte zum Beispiel auch Macaulay Culkin. Es gibt sehr viele, die pro Michael sprechen. Und hier hat man jetzt die zwei, die diese große Dokumentation machen.
Ändert es trotzdem, auch wenn Sie auf dieser Position stehen, dass das eben in Ihren Augen unglaubwürdig ist, dass diese Geschichten Ihrer Ansicht nach nicht stimmen, ändert es trotzdem daran etwas, wie Sie in auch professioneller Weise zum Beispiel im Kreis dieser Beat It Show damit umgehen? Also stellen Sie sich zum Beispiel die Frage, müssen wir da etwas anders machen, darauf eingehen oder spielt das gar keine Rolle?
Die Beat It Show, die zelebriert ja Michael Jackson als Künstler. Ja? Die ganzen privaten Geschichten finden da nicht statt. Es geht hier primär um seine Karriere, um seinen Aufstieg, um sein Schaffen, um seine Musik. Und es ist ja überhaupt nichts bewiesen. Es gibt also eigentlich gar keine Anhaltspunkte, außer die Aussagen dieser beiden. Ja? Und deshalb muss man da sehr vorsichtig sein.
Vom Musicalberater und Bravo, Ex-Bravo-Chefredakteur Alex Gernand haben wir noch einen Ausflug gemacht und zwar in die Bundeskunsthalle Bonn, nicht persönlich, wir haben aber telefoniert, weil uns auffiel, dass natürlich nicht nur in den USA und weltweit und so weiter sich Leute mit dieser Frage beschäftigen, Musik noch spielen oder nicht, sondern auch eben die Bundeskunsthalle, weil dort am 22. März eine Ausstellung stattfindet, die heißt Michael Jackson on the Wall. Und was das macht, die Dokumentation macht, also mit der Idee der Ausstellung oder eben auch nicht, habe ich mit Rhein Wolfs besprochen. Das ist der Intendant der Bundeskunsthalle. Und ich habe ihn gefragt, was machen Sie denn jetzt, Herr Wolfs? Müssen Sie jetzt die ganze Ausstellung irgendwie absagen oder verändern?
Also eine Folge wird das schon haben auf die Ausstellung, das ist ganz klar. Es hat eine Folge auf die Art und Weise, wie die Ausstellung wahrgenommen wird. Und wir machen uns natürlich auch Gedanken über die Begleitung der Ausstellung. die Ausstellung im Sinne der Struktur der Werken, die an die Wände hängen und die auch im Raum stehen, wird sich nicht groß ändern. Wir haben nämlich eine Ausstellung geplant, gemeinsam mit der National Portrait Gallery in London, die sich vor allem mit der Wirkung von Michael Jackson beschäftigt, mit der kulturellen Wirkung, mit der Wirkung in der Kunst, in der bildenden Kunst. Und es ist keine biografische Ausstellung, die Michael Jackson als Person unter die Lupe nimmt, sondern es ist eine Ausstellung, die über die Art und Weise, wie die Kunstwelt auf das Phänomen reagiert hat, letztendlich handelt.
Diese Diskussion darum, ob man die Kunst von dem Künstler trennen kann und ob man sagen kann, klar, wir möchten trotzdem über den Einfluss von Michael Jackson als popkulturelle Person sprechen, obwohl wir vielleicht wissen, dass er menschliche ganz, ganz schlimmste Abgründe hatte. Finden Sie diese Diskussion wichtig zu führen? Also vielleicht sogar nicht nur in Ihrer Ausstellung, sondern auch eben im Außen, in dem, was außenrum passiert?
Die Diskussion finde ich schon wichtig zum Führen. Ich muss aber auch dazu sagen, eine gewisse Trennung zwischen Person und Werk muss man letztendlich immer schaffen. Das kenne ich vor allem auch aus der Literatur, wo man immer gesagt hat, vom Anfang an, auch in der Wissenschaft, in der Literaturwissenschaft, man muss eine Trennung machen zwischen der Person und das Werk. Nun ist es auch nochmal so, dass bei Michael Jackson im Werk, im richtigen Werk, im musikalischen Werk, gar nicht so viel übrig bleibt von dem, was wir jetzt meinen, in der Person finden zu können. Und das Werk von Michael Jackson ist meines Erachtens, das musikalische Oeuvre von Michael Jackson ist meines Erachtens weniger anrüchig, zwischen Anführungszeichen, als das zum Beispiel die Kunst von einem Balthus ist oder auch die Kunst von einem Ernst Ludwig Kirchner. Das sind letztendlich Künstler, die sehr direkt auch mit Pädophilie in Verbindung gebracht worden sind als Person, die letztendlich aber auch in ihre Werke quasi eine Rechenschaft davon abgelegt haben und diese Thematik auch nochmal porträtiert haben.
Wobei man bei Michael Jackson natürlich jetzt sagt, was sich jetzt komischer anhört, noch viel komischer als zuvor oder seltsamer, sind natürlich die ganzen, also Bezug auf Kinder. Und er hat sich ja eingesetzt für Kinder in der Welt. Es gab Songs natürlich mit Kinderchören, wo man Kinderstimmen in seiner Musik hört. Das sind doch dann wiederum natürlich anders als die Balthus-Referenzen, die Sie gerade genannt haben, aber trotzdem Momente, in denen auf einmal sich was widerspiegelt in seiner Kunst, das vielleicht doch mit seinem Wesen zu tun hatte oder mit dem Abgrund seines Wesens.
Ja, dann sind wir aber in der Interpretation natürlich. Und das ist eine Interpretation, die völlig legitim ist und wo man sich auch diskursiv viele Gedanken dazu machen muss und wo man miteinander darüber diskutieren muss. Nur, ich meine, bei den anderen Künstlern ist tatsächlich die Sexualisierung dargestellt in visueller Form und auch richtig ablesbar und richtig einsehbar. Und in dem Sinne ist es noch ein bisschen anders.
Sag mal, Julius, also das war ja gerade Rhein Wolfs von der Bundeskunsthalle. Ich habe noch eine, wir können noch einmal zurückgreifen auf das, was Carl Wilson gesagt hat, weil dieser Punkt, kann man in der Musik hören, dass Michael Jackson abgründig ist? Gibt es da irgendwelche Verweise?
Ist es Interpretation oder so?
Da hat nämlich auch Carl Wilson gesagt, weil ich fragte da auch diese Kinderchor-Song-Frage.
Heal the World.
Ja, genau. Was ist denn jetzt da? Ist das vielleicht jetzt anders? Und da hat Carl Wilson noch ein bisschen in dem sogenannten Oeuvre von Michael Jackson rumgekramt und überlegt, wo sich da was wie zeigt und wie das vor allem für ihn persönlich ist.
Yeah, I mean, later in his career, sort of at past the peak and after.
Ja, gegen Ende seiner Karriere, nach seinem Höhepunkt und nachdem bereits das erste Missbrauchsverfahren gelaufen war, da wurde Jacksons Musik immer mehr zu einer Art paranoider Selbstverteidigung. Einige Songs beschrieben, wie er sich unter Beschuss fühlte, wie er die Leute anklagen wollte, die ihn beschuldigten. Und andererseits gab es von ihm in der Zeit eine Menge sentimentaler Musik über Kinder, diese Heilt-die-Welt-Sparte seines Spätwerks. Und es gab sogar Songs, in denen es direkt um misshandelte und vernachlässigte Kinder ging. Es gibt einen Song, der tatsächlich »Do you know where your children are?« »Weißt du, wo deine Kinder sind?« heißt. Und dieses Material schien mir schon immer, auch in den 90ern, einfach geschmacklos, weil es sowieso schlechtere Musik war als die, die er früher gemacht hatte und weil es sich schon damals in unangenehmer Weise mit diesen Anschuldigungen überschnitt. Es schien, als würde er versuchen, den Schmutz von sich abzuweisen, indem er so unglaublich andächtig über Kinder sang. Diese Musik habe ich sowieso nie gerne gehört. Aber nachdem ich diesen Film gesehen habe, würde ich mich wirklich freuen, diese Songs nie wieder hören zu müssen.
And you know, I've never enjoyed listening to that music, but certainly after seeing this documentary, I'd be very happy never to hear those songs again.
Last time Carl Wilson in this podcast. Das ist ein Podcast, das haben wir vorher schon gewusst, der definitiv ohne schlaues Fazit, Dings, Erkenntnis, irgendwas ausgeht. Es können nur Bruchstücke sein und wir können weder ethische, moralische oder sogar juristische Fragen hier beantworten. Aber vielleicht haben wir, wenn wir Glück haben, in uns selbst und auch für euch so ein bisschen Ordnung oder neue Aspekte in diesen posthumen Michael Jackson Empörungsstrudel getan.
Worüber wir uns aber natürlich freuen, ist, wenn ihr uns das einfach schreibt. Wer aufgepasst hat, kennt die Mailadresse noch vom Anfang. Du kannst sie nochmal sagen, wenn sie noch in deinem Kopf ist.
lakonischelegant@deutschlandradio.de oder lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Man kann wählen im Moment.
Super. Und kann uns schreiben, wie das gefällt. Und natürlich gefällt es uns auch, wenn ihr uns auf Spotify und iTunes Bewertungen hinterlasst, uns weiterempfehlt, denn dann finden uns auch andere.
Aber wollten wir nicht jetzt noch so ein Disclaimer machen?
Wir müssen noch ein Disclaimer machen. Es war nämlich alles, abgesehen von dir natürlich, das darf man nicht zu gering schätzen, ziemlich männlich heute.
Ja, genau. Und das müssen wir wirklich unbedingt nochmal sagen, weil wir natürlich versucht haben, in dem sowieso schon spärlich besetzten Popmusik-Genre, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass da nicht so viele Frauen unterwegs sind, aus Gründen, die man auch mal ausdiskutieren müsste, haben wir trotzdem drei Frauen angefragt, die heute hier sprechen sollten. Und zwar bevor wir die Männer anfragten und so weiter, weil wir schon Interesse daran hatten, dass das ein bisschen ausgeglichener ist. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir müssen es trotzdem einmal sagen.
Genau, weil für uns ist morgen nämlich Frauentag.
Das stimmt. Morgen ist übrigens Freitag, der 8. März bei uns. Schönen Tag euch.
Tschüss.
Oder Nacht. Tschüss.